Hallo, liebe Fans von 96. Minute der Hannover 96 Podcast. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hier ist Robbie Hunke, ich bin Fußballkommentator und hatte die Ehre, am Samstagabend bei 96 im Stadion zu sein. Viel Spaß mit den Jungs.
96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von 96. Minute, dem besten 96-Podcast. Und ihr merkt schon, jemand anderes spricht das Intro. Mhm. Ich sitze hier heute mit Hannes, mein Name ist Henne. Fabian ist heute nicht da und das aus sehr schönen Gründen. Wir haben einen neuen 96-Fan auf der Welt.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die junge, kleine Familie.
Herzlichen Glückwunsch, Fabi.
Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist.
Schade auch, dass du gestern nicht dabei sein konntest, wobei man ja sagen muss, du hast nicht so viel verpasst. Im Gegensatz zum letzten Spiel Karlsruhe, da hast du, glaube ich, nochmal das Hoch deiner Gefühle mitgenommen und hast gestern nichts verpasst. Deswegen hat, glaube ich, alles ganz gut. Der Fußballgott meint es gut mit uns.
Ja, vor allen Dingen mit dieser Choreo, ne?
Ja,
da
genau.
Hat er ja beim letzten Mal schon gesagt, dass er da emotional wurde ja. Und dass das jetzt das letzte Spiel vor der Geburt war.
Genau.
Nice.
Und der Fußballgott dachte sich, komm, dann lass jetzt hier nicht direkt den nächsten Kracher verpassen. Dann wird es mal ein langweiliges 0-0.
Ja, Mann. Wie geht's dir? Du siehst ein bisschen gerädert aus, Kopfschmerzen?
Nö.
Also ich schon.
Ich habe Plörre?
Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe nach wirklich längerer Zeit mal wieder zum Stadionbier gegriffen. Und muss echt sagen, also ich will jetzt nicht Etepetete klingen, aber wie eklig ist denn dieses Bier?
Ja.
Also ich habe jetzt länger kein Bier getrunken und dann auf dem Weg zum Stadion an jedem Kiosk irgendwie gehalten und lecker Bier getrunken und ich hatte mal wieder richtig Lust drauf und dann im Stadion, das schmeckt ja nach Staub, Eisen und du kriegst direkt eine Rübe davon.
Ja, ich war vorher noch beim Kumpel auf dem Geburtstag, der hat eingeladen und da gab es erst dieses Tannenzäpfle.
Oh, geil.
Ja, und dann, als das leer war, wurde nochmal Gilde aus der Flasche rangekarrt und das ist, also wenn man dann den direkten Vergleich hat, abends aus so einem Pekebecher, wo der Rand schon so abgebissen ist.
Und dann sagt
Gilde an sich ist eigentlich ein geiles Bier.
Und dann sagte einer aus unserer Runde, dass in Freiburg Tannenzäpfle auch ausgeschenkt wird im Stadion, ne? Ist das so?
Boah, jetzt wo du sagst, kann schon sein. Freiburg waren immer geile Auswärtsfahrten,
ja.
Aber die liegen schon ein bisschen zurück und vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein paar zu viele Tannenzäpfle hatte und deswegen nicht mehr weiß, was sie ausgeschenkt haben.
Wir hatten ja auch mal dieses mit dem Independent-Bier und so, weißt du das noch, als wir darüber gesprochen haben? Und Tannenzäpfle ist tatsächlich noch Independent.
Echt?
Ja. Gilde und Harry lässt sich jetzt drüber streiten, aber wir sind ja jetzt auch nicht komplett ohne gutes Bier hier in Hannover.
Nicht.
Also es gibt ja schon Brauereien, ne?
Ja, ja.
Aber dass man das irgendwie nicht mal frisch gezapft so hinkriegt, hat auch irgendwie nie Schaum, sieht aus wie Apfelschorle und schmeckt.
Vielleicht mal wieder das alte schöne Glas einführen im Stadion.
Ja, genau. Drüben, ey. Also Eisenmangel habe ich jetzt nicht mehr, ne? Man hat ja im Winter irgendwie auch Eisenmangel. Das ist jetzt behoben worden durch das Bier.
Ja, ich habe dich gestern ja nach dem Spiel noch bei den Ekelpommes gesehen. Hast du die nochmal schön?
Findest du die eklig?
Nee, ich sag das immer so.
Ich weiß auch nicht, habe ich heute Morgen auch bereut, die Pommes, aber vor allen Dingen, weil es die Joppi-Soße nicht gab.
Oh, die ist ja die
beste. Die ist geil.
Die ist übelst geil.
Da drin könnte ich baden.
Ja, Mann.
Und war aber dann leider nur Mayo.
Okay.
Aber das war dann nochmal so ganz gut. Davon ist so dieser Biergeschmack dann irgendwie weggegangen.
Ja, Mann, aufs Bier, schön paar
Pommes. Ja, wir hatten ja in der Halbzeit kurz gesprochen, ob wir doch noch eine Weihnachtsfeier spontan hinten anschieben an das Spiel, aber
Voraussetzung war, dass wir gewinnen.
Genau, wir sind dann doch irgendwie alle betreten nach Hause gewankt und ihr habt ja im Intro eben schon Robbie Hunke gehört. Robbie Hunke ist Kommentator bei DAZN und bei RTL und hat gestern mit Felix Groß zusammen das Topspiel kommentiert und der wird jetzt mal so ein bisschen die Spielzusammenfassung übernehmen für uns.
Grüße gehen raus. Also das Spiel, erstmal total geil, mal wieder in der Arena gewesen zu sein. Ich habe in Hannover das letzte Spiel kommentiert. Da spielte Niklas Füllkrug noch bei 96 im Sturm. Lang ist es her und so Legenden wie Ilas Bebu agierten da noch. Jedenfalls hat mir das total Spaß gemacht. Man hat die Stimmung, die Gelöste gemerkt irgendwie. Die Leute kamen vom Weihnachtsmarkt und so 43.000 Zuschauer und so weiter. Und ey, müssen wir nicht drum rumreden. Hannover 96 müsste dieses Fußballspiel gewinnen. Alleine Jokota und Matsuda hatte man das Gefühl, die hätten ja zwei Tore irgendwie fast gemacht. Übrigens krasse Statistik. Ich glaube, die haben 84% respektive 78% ihrer Zweikämpfe gewonnen. Alle Achtung, Respekt, sage ich. Die haben echt Spaß gemacht und hey, alleine Tjellmann, Elfmeter und Kopfball da an die Latte. Also ey, Hannover muss dieses Fußballspiel gewinnen. Interessant übrigens, die Taktik finde ich von Uwe Rösler, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, eigentlich, oder ein bisschen random vielleicht auch, einfach ohne Stürmer agieren zu wollen, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und es hat ja interessanterweise nur die jeweiligen letzten Minuten der Halbzeiten bei Bochum so die Idee gepasst, ne? Also vor allem am Ende der ersten Halbzeit, wo man so merkte, ah, okay, das ist theoretisch die Idee gewesen. Die haben einfach mit Wädchen und Onyeka Wahnsinnskicker, muss man auch einfach sagen. Und Felix Groß, mein Co-Kommentator, der sagte dann schon vor dem Pannewich-Postenschuss, ja, das sind so Spiele, wo du auch mal Pech hast oder Pech haben kannst und die dann 0-1 verlierst zu Hause. Das wäre natürlich Worst Case gewesen. Also Bochum, ich will gar kein Bochum-Bashing oder so betreiben. Ich glaube, die wollten einfach nur diesen einen Punkt haben und den haben sie bekommen. Ich glaube, es ist kein Drama für 96, denn ob du jetzt auf Platz 3 hüpfst über Nacht Mitte Dezember oder ob du auf Platz 3 hüpfst im Mai, ist, glaube ich, Letzteres ein bisschen wichtiger. Ansonsten echt krass, wie dann auch ein VfL Bochum, immerhin Bundesliga-Absteiger, auch so Respekt hat vor Hannover, weil man ja wirklich so tief gestanden hat teilweise. Ich habe natürlich auch sehr auf die einzelnen Spieler geachtet. Ne? Enzo Leopold und so, habt ihr ja gesagt, ist ein bisschen überspielt. Hat ein gutes Spiel gemacht, also hat ja auch eine tolle Technik. Ich erinnere mich da an diese zwei Zuspiele, so einmal mit dem Außenriss und einmal irgendwie so Schlenzer-Lupfer-mäßig. Da dachte ich mir, oh, geiler Fußballer auch. Nur gespannt, wann jetzt seine Vertragsverlängerung gecallt wird. Also waren, obwohl es ein 0-0 war, Phrasenschwein, ein 0-0 der besseren Sorte. Ach so, Thema Elfmeter nochmal und Tjellmann, den ich echt schätze als Typen, der irgendwie was ausstrahlt. Und Henne, ich habe auch die Geschichte natürlich erzählt, ne, dass Tresoldi, sein Vorgänger quasi in gewissermaßen nach nur 6 Toren nach Belgien verkauft wurde zu einem Champions-League-Club. Aber der Elfmeter war echt schlecht geschossen. Man muss allerdings auch sagen, wir haben vor und zurück und nach oben und nach unten gespult. Wir haben keinen Kontakt gesehen beim Elfmeter. Also theoretisch hätte es den Elfer so auch nicht geben dürfen müssen. Ja, genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch das Publikum in Hannover, weil das war ja so die dritte Szene in die Richtung, waren auch nur Kleinigkeiten bei den zwei Szenen davor. Bei einer Szene würde ich sagen, okay, hätte man geben können, aber war wahrscheinlich so ein bisschen so, okay, war jetzt die dritte Szene dieser Art. Jetzt muss er bald mal pfeifen. So vom Gefühl her war so ein bisschen, ist natürlich nicht so, ich weiß, aber war so ein bisschen vom Gefühl her, wie man hier in Köln sagt, auch einfach durchs Publikum gepusht, dass ich dann wirklich auch massiv ja beschwert hatte, so heimvorteilmäßig. Vielleicht hätte es den Elfer auswärts nicht gegeben.
Ja, erstmal Shoutouts an Robbie Hunke, geiler Typ. Kann ich ja jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also der hat uns tatsächlich angerufen, um sich über 96 zu informieren. Und er sagte eben eingangs, ey, ich habe jetzt hier das Topspiel Samstagabend, zwei Traditionsvereine, 96 gegen Bochum. Ich will dieses Spiel atmen, ich brauche die Emotionen und da reicht mir hier die Pressemappe nicht, die ich bekommen habe.
Und wen ruft man da an?
Wer sieht nach Expertise aus?
So.
Die 96. Minute. Und dann hat er natürlich eine 96 Nachhilfe von uns bekommen. Dass Kommentatoren auch so arbeiten und da wirklich den Pulsschlag der Fans spüren wollen, bevor man in so ein Spiel geht. Mit einem Verein, den man natürlich nach 17 Neuzugängen nicht mehr ganz so gut einschätzen kann. Ja. Richtig, richtig geil, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Nachrichten. Und ja, er hat natürlich schon ganz viel gesagt, finde ich, was ich zumindest ähnlich sehe. Also Ehrlich gesagt hätte ich ein anderes Spiel erwartet. Mit Bochum kam die formstärkste Mannschaft der letzten 5 Spiele zu uns und die haben sich ja komplett versteckt. Also die haben sich an die Mittellinie gestellt, die hatten Schiss, die wollten überhaupt nichts machen, die haben nur destruktiv gespielt. Robby hat es auch schon gesagt, die haben ohne Stürmer gespielt. Ne? Francis Onyeka hat da vorne, sollte einfach nur hin und her rennen und so ein paar kleine Nadelstiche setzen. Aber an sich hatte 96 wieder komplett das Spiel in der Hand. Das haben wir schon so erwartet, aber dass Bochum so wenig spielen will, mit ja einem doch recht guten Kader, finde ich. Also die Startelf hat schon Qualität. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und so rannte 96 in der ersten Halbzeit schon an und an und an. Und Robby hat auch schon auf die beiden Japaner hingewiesen, also Yokota und Matsuda, unglaublich aktiv gewesen, mutig, ganz viel versucht, wohingegen ich die linke Seite eher unauffällig fand mit Neubauer und Udenne. An der Stelle müssen wir nochmal dazu sagen, dass Okon den krankheitsbedingt kurzfristig ausgefallenen Nawrocki ersetzt hat. Und ansonsten war die Startelf aber so, wie wir es vorausgesagt haben. Was man vielleicht sagen muss, es war ziemlich viel Silvester gestern im Stadion. Ne? Also es gab ab der 16. Minute dann auch tatsächlich eine längere Unterbrechung, weil beide Fanlager gezündelt haben. Und das da schön geknallt hat. Ja, Dirk Tietenberg hatte dann am Ende der Pressekonferenz nochmal die Frage gestellt. Auch relativ suggestiv schon. So nach dem Motto, ist kacke, ne? Ja. Oder, Herr Tietz? Ist doch blöd, oder?
Ja, ja.
Ne? Und Tietz hat sich da ja noch so ein bisschen zurückhaltender geäußert als Uwe Rösler, auf den wir gleich nochmal, glaube ich, ausführlicher zu sprechen kommen. Klar, 96 hatte eine Drangphase, bevor diese Pyro-Unterbrechung war, aber danach haben sie genauso weiter gedrängt und das ist auf gar keinen Fall eine Ausrede für irgendwas. Und auch immer dieses Jahr, die Spieler werden dann kalt. Ja, meine Güte, die können doch sich in der Zeit warm halten und laufen und spielen. Naja, gut. Ja, in der 44. Minute kommt dann eben dieser Elfmeter. Robby hat es ganz gut beschrieben. Es gab so 2, 3 Szenen in dieser Halbzeit, wo viele dachten Elfmeter, ne, und dann gab es ihn halt in der 44. VAR hat ja scheinbar drauf geguckt, hat ihn nicht zurückgenommen. Ey, Chellmann.
Das war gar nichts. Das war, weißt du noch, als wir vor ein paar Spieltagen darüber gesprochen haben, dass wenn er alleine auf den Torwart zuläuft, dass du an seiner Körperhaltung und Körperspannung schon erkennst, dass er ihn versucht, rechts unten reinzuschippen. Das war halt 1:1 Blueprint für diesen Elfmeter.
Also der Fuß war wieder so geöffnet, es war klar, der geht nach rechts.
Und der ging ja nicht mal.
Und der war weder platziert noch hart.
Der ging ja nicht gut nach rechts. Ne, so.
Also
das war gar nichts.
Nee, und das ist einfach schade. Also ich verstehe es auch nicht so richtig. Tietz sagte, wir haben keinen festen Elfmeterschützen, was ich auch schon bedenklich finde. Ich finde, man sollte da schon eine Hierarchie haben. Und dann, wer sich gut fühlt, nimmt den Ball.
Dann hatte Tomiak den ja auch erstmal in der Hand während der Diskussion und da war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er ihn dann auch schießen wird. Er hat ihn dann ja Schellmann in die Hand gegeben und wie die letzten Spiele schon um mich herum, 2 oder 3 Kumpels, die haben zusammen 150-Euro-Schein gemacht, auf Kellmann trifft.
Sollte man nur noch auswärts machen.
Sollte man nur noch
der
auswärts
trifft
machen.
Trifft einfach zu Hause nicht.
Ja, oder die Quoten erhöhen sich jetzt so, dass es wieder interessant bleibt, dass man auf ihn setzt zu Hause. Aber das geht.
Nee, das geht gar nicht. Und das ist einfach schade. Also, ne, ich habe gesagt, knall das Ding knallhart 3 Meter übers Tor. Das ist für mich nicht so schlimm als dieses Geschiebe da.
Und Fabi hat es die letzten Male gesagt. Ne, er hat seine 9 Buden, aber er macht dann halt die wichtigen manchmal oder auch die einfachen dann nicht, ne?
Genau, das wäre wirklich ein sehr entscheidendes Ding gewesen. Ich glaube, dann das war so der Dosenöffner, ne? Vor der Halbzeitpause hättest du das gut gebrauchen können. Ja, viel mehr ist in dieser Halbzeit auch nicht passiert. Wie gesagt, Bochum sehr passiv, sehr destruktiv, wir ziemlich aktiv, aber geduldig, viel versucht. Ey, was mir echt auffällt ist, Neu nimmt deutlich weniger am Aufbauspiel teil, ne? Also da haben sie wirklich was verändert.
Ja, also vor allem diese ganz, ich sag mal, risikobehafteten, dieses Aufbauspiel, wenn der Gegner hochpresst, haben sie meiner Meinung nach deutlich reduziert. ich glaube, er nimmt in dem, also im Aufbauspiel, wenn der Gegner tief steht, dann ist er schon weit vorne und verteilt die Bälle. Dieses ganz gefährliche genau. Aufbauspiel, so neuermäßig, das machen sie jetzt gerade nicht.
Und das finde ich ganz gut. Das gibt wirklich Sicherheit.
Ja.
Ne? In der Halbzeit habe ich mich auch wirklich über Uwe Rösler so aufgeregt. Was für ein Spacko, ey, mit seiner kurzen Hose.
Ich finde das so
unangenehm. Der hat die ganze Zeit seine Coaching-Zone verlassen, ist die ganze Zeit Tietz auf die Füße gelatscht.
Ja,
für ein Selbstdarsteller.
Ja, ja, ich finde auch, der nimmt sich so. Und wir hatten letztes Mal über diese Fallhöhe gesprochen. Ach, keiner, der wirkt so ein bisschen unerfahren und denkt irgendwie, ich baue mir jetzt hier selbst mein Image auf und ich bin jetzt der Typ mit der kurzen Hose.
Ja.
So.
Richtig. Ja, und das ist fake. Du hast eben sehr gut aufgedeckt, dass es fake ist. Also der ist, das habe ich in der Zusammenfassung dann bei Sky noch gesehen, der ist auch bei diesem Spiel vor dem Spiel wieder in die Auswärtskurve da gegangen und hat wieder seine Säge rausgeholt mit der Faust, ne, und hat diese Fans da angestachelt. VfL, VfL. Um dann in der PK nachher was zu sagen?
Ja, das, genau. Also ging es um diese Pyro-Geschichte und dass es hier um die Spieler geht, was diesen Leuten einfällt. Und das finde ich immer so ein bisschen zu einfach gemacht. Also einerseits willst du den ganzen Rückhalt der Fans und irgendwie die Möglichkeit, deine Bühne zu haben, nicht da aufzuspielen. Und dann machen sie mal irgendwas, was dir nicht gefällt. Und ja, das kann man viel cleverer machen. Und das finde ich schon, ich finde es so ein bisschen fremdschämend.
Ja, komplett. Und deswegen habe ich mich auch umso mehr geärgert, dass wir da mit 0-0 in die Halbzeit gegangen sind. Die zweite Halbzeit verlief eigentlich genauso weiter, ne? Also Bochum hat immer noch nicht gespielt. Wir haben versucht. Matsuda hat eine dicke Chance, die Horn gut pariert. Dann eine sehr gute Ecke, die Kellmann an die Latte köpft. Auch da wieder, ja, macht er gut, aber ist nicht drin.
Ja.
Ne? Ist das, was Fabian in der letzten Folge gesagt hat. Natürlich hat er die Chancen. Natürlich hat er auch schon 9 Buden, aber er macht halt auch zu viele nicht, die halt wichtig wären. Absolut. Für uns. Ne? Und das ist halt die Hauptqualität eines Vollstreckers, dass du diese Buden machst, die, ja, wir zum, wenn wir beim Aufstieg wirklich ein Wörtchen mitsprechen wollen, brauchen.
Ja, und die Vergangenheit oder auch die jüngste Vergangenheit hat es gezeigt, dass wir besonders dann gut und befreit aufspielen, wenn wir selber in Führung gehen. Und wenn man mit so einem erzwungenen Elfmeter, genau wie Robby das eben gesagt hat, ob das jetzt unbedingt einer sein musste, aber dieses Glück dann zu haben und zu nutzen, werden sie dann 1-0 führen, auch sehr befreiter, also deutlich befreiter aufspielen und wir dann wie in den letzten Spielen auch mal 2-3-0 in Führung gehen können. Aber wenn du genau diese Chancen halt nicht nutzt und ja fahrig verspielst, dann ja, dann gehst du so in die Halbzeit und schaffst es dann über den Spielverlauf und nicht mehr zu erzwingen.
Genau. Und ich hatte genau das Gefühl, was Felix Groß ja scheinbar auch hatte, dass wir anlaufen und es wäre wieder classy gewesen, wenn wir das noch verloren hätten. Ne? Und dann kommt die Chance von Pannewig,
ja,
die an Pfosten geht. Da muss man sagen, hat Fabian auch direkt geschrieben, dass Noll da noch dran war. Ganz wichtig,
stark, ja,
dass er den noch raushext, ne, an den Pfosten hext, weil das wäre genau dieses classy Ding gewesen.
Ja, Mann.
Man muss schon sagen, sie sind reifer geworden. Sie haben das Spiel nicht abgegeben, haben trotzdem ihre Ballaktionen, ja, gehabt nach vorne. Ja, es fehlt halt die Effektivität und die Chancenverwertung. Was man echt sagen muss, Timo Horn, unfassbar. Also ich habe das vor dem Spiel schon mehrfach gehört, so von wegen, ist eigentlich zu gut der Torwart für diese Liga. Aktuell wirklich der beste Zweitliga-Keeper, habe ich immer gesagt, ja komm, aber der ist doch auch ein bisschen über den Zenit, ne? Und dann macht er wirklich, gestern, der hat bei Sofascore eine 10,0, das habe ich noch nie gesehen.
Wahnsinn,
also, ne? Unfassbar, 7 Paraden.
Ja.
Was für Dinger, und, ne? Was für welche auch. Ja. Also das war schon der Unterschied gestern, ne? Das muss, ja, man so klar sagen. Timo Horn hat da den Punkt für Bochum gestern gewonnen. Bochum hat wenig dafür getan, dass sie gegen so eine gute Mannschaft einen Punkt holen. Ich hatte ein bisschen Schiss, als Hofmann dann reinkam, weil das ist so ein Typ Dosenöffner, aber den hat man auch gar nicht gesehen. Also insgesamt wieder wirklich ein guter Auftritt von uns, wo man wenig vorwerfen kann, außer halt die Chancenverwertung und ganz besonders eben dieser Elfmeter. Ne, wir haben, und das ist schon krass bei einem 0-0, 2,77 X-Goals.
Ja.
Das ist so krass.
Ja.
Also wirklich. Ne? Also ein deutlicheres Anzeichen für Chancenverwertung ist das Problem. Hast du nicht, nee, ne?
Leider nicht.
20:8 Torschüsse, 64% Ballbesitz, 24:8 Dribblings. Also wieder einfach komplett in allen Statistiken rasiert.
Wir hatten gestern vor der Korrektur den ersten X-Goal-Wert von 3,7 oder so. Das wurde dann irgendwie nochmal ein bisschen runterkorrigiert. Aber da dachte ich schon so, Alter, aufgerundet 4 Buden, die eigentlich hätten fallen müssen. Traurig.
Ist schon krass, ja, ja. Und jetzt sitzen wir hier wieder und am Ende des Tages, Leute, wir versuchen es ja hier irgendwie immer ein bisschen positiv alles aufzufangen und konstruktiv zu bleiben. Es war jetzt in der Hinrunde echt wieder ein bisschen viel, einfach so diese Spiele, wo man dann doch hier sitzt und sagt, wäre mehr drin gewesen,
ja,
bitter. Also ich muss schon sagen, diese Hinrunde war irgendwie gut überwiegend. Ich habe eine gute Beziehung zu der Mannschaft, so ich kann mich mit denen identifizieren, aber es kostet schon auch viele Körner, Fan zu sein aktuell, weil es einfach so, es ist so ein Auf und Ab.
Das ist, ne, es, glaube ich, ne? Also wir haben deutlich mehr Extreme als,
ja,
in den letzten,
genau,
Jahren. Letztes Jahr war das so, der Spielverlauf hat es oft gar nicht hergegeben, dass wir hier gewinnen müssen, sondern es war dann so, ja gut, wir dümpeln da jetzt irgendwie so rum und Aufstieg können wir eh abschreiben, aber wir hatten A, nicht so einen riesigen Umbruch, wir hatten nicht so einen Hype, wir hatten nicht so unfassbar viele Chancen, nicht so einen Offensivfußball, nicht so viel Ballbesitz. Es war alles nicht so ernüchternd, weißt du? Und jetzt haben wir diese Extreme, wir spielen auf, wir machen wirklich, wir werden gelobt von allen und die sagen, das ist der beste Kader der zweiten Liga und dann gewinnst du halt solche Spiele nicht und das fühlt sich deswegen, glaube ich, manchmal insgesamt krasser an, als es ist. Am Ende spielen wir immer noch oben mit, ich hoffe, es bleibt so. Wir sind Fünfter, also vielleicht Sechster nach heute, aber das muss man sich mal reinziehen.
Ja, und du spielst gegen eine Mannschaft, die wirklich das Spiel kaputt machen will, die sich an, ja, die Mittellinie stellen, Handballdeckung machen.
Die haben in der, ja, ersten Liga letztes Jahr gespielt und jetzt tun wir hier so, als wäre uns irgendwie die Pflicht gegeben, wir müssen hier alles gewinnen. Es wäre natürlich schön, aber zu pfeifen, Alter, wir haben Krisen in den letzten Jahren gehabt, da waren die Leute verhaltener als jetzt. Jetzt pfeife ich nach einem 0-0 gegen Bochum die Mannschaft aus. Wie zurückgeblieben,
ja,
muss
die
man
brauchen
sein,
wir nicht. Bleib, ey, bitte weg. Könnte auf dem Sofa pfeifen.
Ja.
Das, ey, macht echt keinen Spaß. Ja, also man muss auch dazu sagen, ich finde es schade, dass wir jetzt so verletzungsgebeutelt sind in diesem Dezember. Ne, jetzt stell dir mal vor, da wäre statt einem Kokolo noch ein Chakrun reingekommen. Da wäre irgendwie noch ein Bundu gewesen und so. Da hast du natürlich schon nochmal eine andere Qualität. Ne? Also Kokolo ist ja reingekommen in der 82. Taibi ist in der 71. auch wieder, also hat einen Torschuss gehabt, aber es ist, nee, einfach, es ist kein Impact, nee, ne, den der mitbringt. Pichler hat versucht und getan, aber ist eben auch nicht der dann so einen Dosenöffner mitbringt.
Ich finde, wir haben uns eher, ohne das jetzt zu negativ zu sehen mit Pichler, haben wir uns eher so ein bisschen die Chancen vorne noch genommen, als Kellmann rausgegangen,
ja,
ist.
Sehen, ich hätte danach Kellmann draufgelassen,
ich
und
auch
Pichler dazugestellt. Mal.
Umständen, ja, ne? Genau, gute Idee.
Ganz kurz einmal was zu Rochelt. Ich glaube, nächste Woche wollen wir mal so ein bisschen über das Transferfenster jetzt im Winter gucken. Jetzt 2 Spiele hintereinander auf der Tribüne. Gestern gar nicht eingewechselt worden. Ich habe ihn nach dem Abpfiff, hat der Tietz die Hand gegeben, war ganz eisig. Meinst,
ja,
du, der geht im Winter?
Ich hoffe halt nicht. Ich weiß auch nicht, ob was da dann irgendwie vorgefallen ist, ob der vielleicht schon seine Äußerungen getätigt hat, dass er gehen möchte. I don't know. Aber wenn du überlegst, dass der vor ein paar Spielen noch begonnen hat und jetzt auf der Tribüne sitzt, so schon ein paar Mal, das ist schon irgendwie krass. Ne? Aber das ist genau, glaube ich, diese Tietzsche Herangehensweise. Hier hat keiner einen festen Platz. So, ne, ob beim Training oder im Spiel nicht performt, das kann sogar bedeuten, dass du als Stammspieler wieder nicht im Kader bist.
Ja, schließen wir es ab. Also wir haben einige Punkte jetzt in dieser Hinrunde liegen lassen, wo man dann vielleicht am Ende der Saison echt dran denkt. Und Bochum und Münster, also diese Woche jetzt, wird mit Sicherheit stark dazu zählen. Ja. Hast du denn noch eine Szene des Spiels und einen Spieler des Spiels?
Ja, da wir am Anfang des Spiels ja eine Schweigeminute gemacht haben, ist Gerald, Man of the Match, der gestern seinen Todestag hatte. und wir ihm zu Gedenken eine Schweigeminute gemacht haben. Deswegen ist das meine Szene des Spiels und Gerald auch.
Erzähl nochmal ganz kurz für alle, wer Gerald war.
Der hat in der Geschäftsstelle gearbeitet, war ein großer 96-Fan und ist letztes Jahr verstorben. Deswegen gestern die Gedenkminute. Fand ich sehr cool, dass die Bochum-Fans da auch mitgemacht haben und den Respekt gezollt haben.
Ja, fand ich auch schön. Also Rest in Peace, Gerald. Und ja, das ist irgendwie gerade häufen sich so diese Momente, wo dann doch die Fanlager zusammenhalten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Gestern auch beim Derby Leverkusen-Köln, wo dann auch die Kölner wurden irgendwie ein bisschen zu sehr kontrolliert und haben dann boykottiert und die Leverkusen haben mitgemacht. So in einem Derby, ne?
Ja,
also gibt's gerade immer wieder, immer häufiger so diese Geschichten, wo dann doch mal zusammengehalten wird bei Themen, die einfach verbinden, ne? Und das war gestern bei uns im Stadion auch so, fand ich wirklich auch stark, dass die Bochumer die Minute auch noch abgewartet haben. Nice. Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen.
Alte Liebe History.
Alte Liebe History. Und ich sitze hier wie so ein alter Deutschlehrer mit meinem Buch aufgeschlagen.
Liest uns jetzt aus deinem Märchenbuch vor.
Ich lese jetzt aus dem Märchenbuch vor. Jetzt möchte ich euch mal wieder in die Vergangenheit holen und ein paar schöne Themen mit euch teilen. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mal mit dem Pokalsieg 1992. Helden für einen Tag. Als die Spielzeit 1991-92 begann, gab niemand auch nur ein Pfifferling auf die 96-11. Finde ich übrigens geil, ein Pfifferling.
Ja, geile Redewendung.
Torjäger Heisig war verkauft worden. Hakan Bicici landet einem Transferwirrwarr nicht wie geplant in der Türkei, sondern bei Amateurclub Celle. Manndecker Uwe Eckel war zum HSV zurückgekehrt. Und wer war gekommen? Jörg Kretschmer, einst Edelreservist in Mönchengladbach. Oliver Freund, zuvor für die Amateure des SV Werder Bremen im Einsatz, Michael Koch beim HSV nur Ersatz, eine Mannschaft ohne Namen und eine Mannschaft mit der 96, nach Überzeugung vieler Experten bestenfalls gehobenes Mittelmaß in der Liga 2 würde sein. Doch an den Schalthebeln in Hannover stand mit Michael Lokowski ein Mann, der wusste, wie man aus einem Haufen Talente ein gut funktionierendes Kollektiv schafft. Zunächst definierte er seine Schaltzentralen, Torhüter Sivas, Libero Wojcicki und Michael Schönberg im Mittelfeld. Dann ging es an die Feinarbeit. Basierend auf einem kampfbetonten Fußball, bei dem Einsatzbereitschaft und Disziplin das A und O waren, entwickelte die Lokorski 11 ein auf das Stören der gegnerischen Taktik angelegtes Spiel, das im Pokalfinale gegen Borussia Mönchengladbach seinen Zenit erreichte. Dafür standen vor allem Spieler wie Manndecker Jörg-Uwe Klütz, der kampfstarke Axel Sundermann, der solide Bernd Hemsoth und natürlich 96-Legende Matthias Kuhlmey, der im Finale allerdings verletzungsbedingt fehlte. Nachdem die Gladbacher Schaltstellen Fach, Kriens, Flipsen und Hochstetter erfolgreich kaltgestellt worden waren, offenbarte sich das einzige Defizit der Lokorski-Elf. Und jetzt etwas, was euch allen nicht ganz unbekannt sein dürfte. Der Elf fehlte ein Vollstrecker. Auch während der Winterpause aus dem französischen Nizza geholte Serbe Miloš Djelmas konnte diese Rolle nicht ausfüllen, zumal der etwas launige Stürmer verletzungsanfällig war. Und so reichte es für die Lokorski-Elf eben nur im Pokal zu einem Durchbruch. Wurden Sivas und Kohn am 23. Mai 1992 zu Helden für einen Tag.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Ja, wir sind ja eigentlich ein sehr kreativer, abwechslungsreicher Podcast. Wir wollen durch unsere Rubriken eigentlich jede Woche immer so ein bisschen was Neues und auch Überraschendes einbringen, so wie Hannes jetzt. Aber wir müssen natürlich in dieser Woche, wie auch schon in der letzten Folge, über Markus Mann und die ganze Causa sprechen. Erstmal vorweg, wir machen jetzt noch keinen Abgesang für Mann, weil er ist noch nicht weg. Ich würde es sehr interessant finden, in einer der nächsten 96-Grad-Rubriken wirklich dann auch mal seine Arbeit nochmal zu bewerten, wenn er dann wirklich weg ist. Eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig, jetzt mal unabhängig von Transfers, die er getätigt hat und so weiter und so fort. Ich finde, diese ganze Situation jetzt gerade zeigt den großen Wert von Markus Mann, weil als er jetzt der große, starke Mann war bei uns, war Ruhe.
Ja, die er sich auch, glaube ich, bitter erkämpft hat.
Ja, die hat er sich erarbeitet, aber auch durch seine Art. Ne? Ja. Also ich meine, Martin Kind ging es jetzt gesundheitlich privat, glaube ich, auch nicht so gut. Dadurch war er eine Zeit lang etwas stiller. Aber generell, seit Markus Mann da war, man hatte so das Gefühl, dass der alte Mann da schon ein gewisses Vertrauen hat und einfach so diese Art, die Markus Mann hat, mit Journalisten zu sprechen, beziehungsweise halt einfach auch nicht mit Journalisten zu sprechen, dass das so ein bisschen auf ihn abgefärbt hat. Und jetzt liest man ja alle 2 Stunden bei Bild oder bei Matzak neue Zitate von Martin Kind. Also der hat jetzt eine Standleitung in beide Pressehäuser, ne?
Und was für
Sachen. Und was für Sachen da wieder kommen. Also der Uli Hoeneß aus Großburg-Wedel ist wieder zurück.
Das ist eigentlich ein schöner
Wahnsinn, ja. Ehrlich. Und das nervt und das ist so, das zeigt, finde ich, den Wert, den Markus Mann hatte, menschlich. Ne?
Ja. Und er ist noch nicht mal weg und es
brodelt schon. Er ist noch nicht mal weg und es ist wieder Chaos und es nervt. Was ich auch noch voranstellen möchte, ist ein Zitat von Tietz, der sagte in der PK jetzt vor dem Spiel, dass Markus Mann schon ein großer Bestandteil des Projektes ist, zu dem er gekommen ist. Ne? Und da sprach schon reichlich Enttäuschung und ja, vielleicht auch so eine gewisse menschliche Enttäuschung raus. Etwas, was wir, glaube ich, dann im Abgesang auch nochmal mit reinnehmen müssen. Ne? So, der ist nach Ibiza geflogen und hat Tietz da irgendwie 3 Stunden lang überredet und macht jetzt einen Abflug. Müsste man dann nochmal in die Rückschau mit aufnehmen, so diese Stimmungslage. Wir hatten ja in der letzten Folge spekuliert, wie viel Ablöse bringt eigentlich so ein Markus Mann potenziell. Ne? Da geisterte lange irgendwie so eine 6 Millionen rum. Jetzt werden doch so 2 bis 3 Millionen kolportiert, was natürlich auch schon krass wäre. Ja. Ne? Max Eberl ist, glaube ich, der Rekord und der ist natürlich ein erstklassiger Sportdirektor gewesen und Markus Mann halt ein Zweitklassiger. Ne? Von daher ist das natürlich etwas, was man sich schon anhören muss. Ne? Ist schon viel Geld. Aber bevor wir jetzt über die Nachfolger sprechen, was hältst du davon oder was würdest du davon halten, wenn jetzt der Verein, also die Vereinsführung sagt, nee, Markus Mann, sorry, aber da schieben wir jetzt einen Riegel vor. Das bringt zu viel Unruhe. Wir wollen diese Saison zu Ende bringen. Und im Sommer nächstes Jahr setzen wir uns zusammen. Dann gucken wir, wie die Saison gelaufen ist, wo wir stehen, wo du stehst. Weil Angebote kommen eh. Der wird auch nächstes Jahr wieder ein dickes Angebot kriegen. Vielleicht nicht vom Red Bull Kosmos, aber dann halt, keine Ahnung, von Hoffenheim oder was weiß ich.
Ja,
was hältst du davon?
Das wäre mein Wunsch gewesen, ne?
Okay.
Von vornherein. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht mehr realistisch ist. Und das Gefühl hatte ich ja nach diesen Wolfsburg-Gerüchten. Und deswegen dachte ich, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, dass das so ein bisschen allgemeingültig ist. Und hey, egal, wer da jetzt ankommt, wir spielen die Saison zu Ende und dann können wir sprechen. Bis dann diese RB-Gespräche irgendwie veröffentlicht wurden. Und da war ich dann auch ein bisschen überrascht. Das Problem ist, glaube ich, bei 96 oder Martin Kind, da die Dollarzeichen in den Augen stehen. Er hat erstmal von sich 6 Millionen wünscht, dann in den Gesprächen da irgendwie runtergehandelt wird. Er wird dann der Realität irgendwie gegenübergestellt und gesagt, hey, 6 Millionen kriegt ihr nicht, dann sind es 2,5. Da war er schon wahrscheinlich angefressen, sagt dann hier zur Presse, die melden sich jetzt nicht, die gehen nicht mehr ans Telefon, dann bleibt er halt hier. Das ist für alle Seiten ein Scheißzeichen. Das ist für Mann ein Scheißzeichen, weil das so, dann bleibt er halt hier, es wird über ihn gesprochen und jetzt bin ich irgendwie mittlerweile schon ein bisschen genervt.
Ich bin auch genervt, aber da, finde ich, gehört auch Markus Mann mit rein. Weil seit 2 Wochen sagt er gar nichts mehr. Seit dieser Wolfsburg-Thematik, da hat er sich auch schon nicht geäußert. Ne? Also ich würde es auch einfach mal ein starkes Zeichen finden, wenn er sich wenigstens hinsetzt oder meinetwegen auch das RTL-Topspiel nutzt, um mal zu sagen, ja, hallo, das ist natürlich ein interessantes Angebot. Und das, was ich mir anhöre und ich bin da interessiert dran, weil ich bin auch nur ein ehrgeiziger Sportmanager und möchte aufsteigen und deswegen höre ich mir das an und es ist aber noch nichts klar, würde ich einfach auch mal ein starkes Zeichen finden. Auch das mit Wolfsburg wissen wir nur von Martin Kind. Markus Mann hat mich darüber informiert, das. Ich glaube aber, dass diese Woche jetzt Antworten bringt. Es wird überall geschrieben, dass bis spätestens Weihnachten eigentlich jetzt da Klarheit herrschen soll. Kurz vorweg, um das nochmal so einzuordnen und zu erklären, bis Weihnachten wäre schon krass, weil du hast diese Situation von Kapital gegen Mutterverein. Ne? Also du hast auf Seiten des Kapitals Gregor Baum und Hauke Jagau, die dann zustimmen müssten zu einer Nachfolgepersonalie oder Konstellation. Und du hast auf Muttervereinsseite Ralf Nessler und Sebastian Kramer, die zustimmen müssten. Und wir haben bei dieser Markus-Mann-Geschichte, als er befördert werden sollte, gesehen, wie lange das dauert, bis die dann mal irgendwann auf einen Nenner kommen und sich da auf eine Personalie einigen können.
Das hat er selber ja damals sogar ausgesprochen.
Das genau. Nervt, ne? Na, also kleines Beispiel, irgendwie Dieter Hecking ist wohl relativ nah an der Kapitalseite dran, ist dicke mit denen und da weiß man nicht so richtig genau, wie jetzt eigentlich die Leute vom Mutterverein zu dem stehen,
ja.
Weil eigentlich keine Personalie gewünscht ist, die doch eher nah an Martin Kind dran ist.
Ja.
Es soll eigentlich eine Personalie, glaube ich, sein, mit der beide Seiten gut leben können. Ja. Und jetzt gehen wir mal die Namen, die halt gerade gespielt werden, durch. Es sind immer noch auch halt Gerüchte, ne? Das muss man ganz klar sagen. Es kann auch noch ein anderer Kai aus der Kiste kommen. Aber wir wollen zumindest einmal ganz kurz über die Namen sprechen. Fangen wir mit dem an, der aktuell als Favorit immer noch gespielt wird und der natürlich auch durch seine Historie irgendwo schon Sinn macht. Jörg Schmadtke.
Mhm.
Wie blickst du auf Jörg Schmadtke? Wir haben ja so eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da hat Jörg Schmadtke zwar nicht über 50% der Stimmen bekommen, aber schon die meisten Stimmen.
Ja, also ich tue mir so ein bisschen schwer, weil ich bei 96 wenig Fälle kenne, wo irgendwie so das Aufwärmen von bereits kaltem Essen von Erfolg gekrönt war. Und ich weiß nicht, ob das zielführend ist, jetzt wieder 2, 3 Leute zu holen, die schon mal bei 96 im Amt waren, mit denen es dann Probleme gab, die sportlich dann nicht den Erfolg gebracht haben, den man sich wünscht. Sehe ich ein bisschen kritisch. Ich würde mir eher Personalien wie Lüftel, Mann, die unabhängig sind, die wir wirklich rein aus sportlichen Gesichtspunkten beurteilen, als dass wir irgendwie unsere Kontakte irgendwie spielen lassen und die Leute wieder an Bord holen, mit denen es schon mal vermeintlich gescheitert ist. Deswegen bin ich allgemein dieser Situation gegenüber kritisch.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich überrascht, was ich so wieder in den Kommentarspalten dann da lese, ne, dass irgendwie halt dann 96-Fans sagen, oh Gott, Jörg Schmadtke bitte nicht, so ungefähr, wo ich mir so denke, ey, also nochmal kurz zur Historie. Es war damals Schmadtke gegen Slomka, du hast es gesagt, ne? Und Schmadtke ist ein unangenehmer Typ, der hat seine Meinung, der ist gerade raus. Und damals hat man sich für Slomka entschieden und in dem Moment habe ich damals schon gesagt, ey, du kannst dich doch nicht, wenn du einen sehr guten Sportdirektor hast, der nicht nur Franzer geholt hat, sondern eben auch Abdelaue, Jakonan und so weiter und so fort, kannst du dich doch nicht für den Trainer entscheiden. Trainer sind so schnell weg, die kommen und gehen und so war es ja dann auch. Also ich hätte damals Jörg Schmadtke gerne gehalten. Der war nach uns bei Köln, bei Wolfsburg, bei Liverpool, der hat ein unfassbares Netzwerk, der hat Erfahrung, der war schon bei 96, der kennt Martin Kind, der weiß, wie es hier ist, im Verein zu arbeiten und ich glaube schon, dass der das Know-how hat, sage ich mal, jetzt in dieser Situation die richtigen Schrauben noch zu drehen. Und man muss auch mal sagen, ich meine, wir sind jetzt seit wie vielen Jahren in der zweiten Liga und dass Jörg Schmadtke überhaupt scheinbar ansatzweise darüber nachdenkt, hier anzuheuern. Ich meine, das ist ein großer Name, ne? Das ist schon krass. Also ich habe da schon Fantasie. Ich hätte da zum Beispiel auch Fantasie mit, also wenn er eben wirklich dieser starke Mann ist. Ich glaube, es braucht einen starken Mann, der dem alten Mann in Großburg-Wedel auf Augenhöhe begegnen kann. Und das wäre für mich ein Jörg Schmadtke. Und ich könnte mir halt unter einem Jörg Schmadtke auch einen jungen Kaderbastler gut vorstellen, wie Max Lüftel beispielsweise, aber auch wie ein Sergio Pinto oder so. Ne? Jemand, der eben noch nicht so erfahren ist, der vielleicht ein bisschen andere Connections mitbringt, der dann von ihm so von oben angeleitet wird. Mhm. Sergio Pinto war eigentlich der erste Name, der gespielt wurde. Da haben sich ja echt die Geister geschieden dran, ne? Also da war wirklich von Europapokal, Alter, wie geil ist das denn, bis hin zu Katastrophe alles dabei. Bei Jörg Schmadtke bleibe ich. Ich glaube, Also, ne, ist nicht mein Favorit, kommen wir gleich noch drauf, ist nicht mein Favorit, aber ich glaube, das wäre eine, also da habe ich Fantasie, dass das was werden könnte. Diese Fantasie habe ich bei Dieters Intelligenz zum Beispiel gar nicht. Ne? Also bitte nicht Dieter Hecking, der ist so mittlerweile irgendwie halb Trainer, halb Sportdirektor, halb alter Opa auf der Osttribüne. Ich weiß es nicht. Also nee. da habe ich zum Beispiel gar keine Fantasie. Bitte überhaupt auf gar keinen Fall. Lieber Mutterverein, stellt euch da dagegen. Das darf nicht sein. So, und jetzt kommen wir zu zwei, für mich, zu den interessantesten Personalien. Fangen wir mit Ralf Becker an. Also, was ich an dieser ganzen Sache am kuriosesten finde, ist wirklich, sind die Positionen Ralf Becker und Max Lüftel. Es wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen, was ist jetzt eigentlich mit Max Lüftel? Plant er noch den Kader jetzt im Winter? Hat der schon was unterschrieben bei Schalke? Auch da wird wieder gar nichts zugesagt. Was macht eigentlich ein Ralf Becker die ganze Zeit jetzt gerade? Auch das checkt man einfach nicht, weil mal so ganz naiv, ohne da jetzt hinter die Kulissen gucken zu können, wäre es doch auch eigentlich eine Variante zu sagen, okay, Markus Mann geht und wir hieven Lüftel einen hoch und wir hieven Becker einen hoch.
Absolut. Bei Becker bin ich voll bei dir. Bei Lüftel, ich habe mir seinen Lebenslauf mal angeschaut und er ist natürlich Stand jetzt perfekt in dieser Situation des Scouts, Talente in Spielern zu erkennen und daraus einen Kader zu basteln und dann die finanzielle Seite etc. weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob er die Erfahrung hat, auch diesen Posten wirklich zu besetzen.
Genau, und mehr würde es übrigens bei Schalke auch nicht sein. Also er wäre bei Schalke auch nur ein einfacher Kaderbastler und Scout. Schalke ist ein Chaosverein und da werden die irgendwie auch wieder hinkommen. Und da hast du mit dem Frank Baumann so eine starke Persönlichkeit. Und das ist bei Schalke so ein Schleudersitz. Ich kann es nicht verstehen. Aber da blickt man zu wenig hinter. Ja. Vielleicht denkt sich Max Lüftel auch, ey, was labert ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich mache doch hier meinen Job die ganze Zeit weiter für 96 und habe schon wieder 2-3 Transfers in Aussicht jetzt im Winter. Also da steckt man einfach nicht drin. Ich finde es nur komisch. Also diese Ralf-Becker-Geschichte, ich meine, der war beim HSV, der war bei Kiel, der war bei Dresden, der hat nachgewiesen, dass er das kann. Und das wäre eben wieder sowas, gibt dem doch eine Chance, ist ein ruhiger Typ, der sich nicht in den Vordergrund spielt. Der hat jetzt bei Markus Mann und bei Lüftel die ganze Zeit schon über die Schulter geguckt. Lass uns doch diese interne Lösung nehmen, wirbeln wir keinen Staub mit auf. Finde ich eigentlich ganz charmant. Aber ich habe halt die Sorge, dass Kind den zu wenig ernst nimmt.
Ralf Becker?
Ja. Und deswegen ist der, also ich habe so das Gefühl, ich habe echt das Gefühl, dass Mann jetzt geht und die Dominosteine Lüftel und Becker hinterherfallen. Dass das so eine Sache ist, die sich jetzt erledigt mit der Causa. Also sind wir uns, glaube ich, einig, diese Ralf Becker-Lüftel-Vorstellung wäre für uns noch ein Überschmatke.
Absolut.
Dieters Intelligenz ist ganz weit unten. Und jetzt kommen wir aber zu unserer Number One, nämlich Sky hat gestern noch den Namen Tim Steiten ins Spiel gebracht. Ganz kurz mal zum Hintergrund. Das ist noch ein relativ, also vergleichbar jetzt zu den Namen, die wir hatten, ein jüngerer Typ. Gebürtiger Bremer, hat da in Bremen auch gearbeitet, hat für Leverkusen gearbeitet. Und auch für West Ham gearbeitet und ist gerade frei.
Oh yeah.
Und es gibt da so eine Steiten-Elf, ne?
Die Tim Steitens Best 11, also Spieler, die bei Bremen und Leverkusen gesigned haben, als er im Amt war. Und da möchte ich euch mal einen Auszug geben und ich kann euch so viel verraten, ihr könnt euch anschnallen. Für Bremen haben unter anderem unterschrieben der Torhüter Jiří Pavlenka, Kevin De Bruyne, Thomas Delaney und Serge Gnabry. Schon krass, oder?
Ja.
Und für Leverkusen wird es noch krasser. Mitchell Bakker, Piero Hincapie, Tabsoba, Frimpong, Florian Wirtz, Diaby und Patrick Schick.
Eieiei. Geil.
Das ist doch mal eine Elf, oder?
Das ist eine Elf und das wäre halt so ein Typ, jung und aufstrebend, würde sicherlich 96 dann auch wieder nur als Sprungbrett benutzen, ist jetzt keiner, der hier dann alt wird, das ist schon klar, aber ist trotzdem eben ein bisschen was Freshes, Unverbrauchtes, sehen wir deswegen auf Nummer 1.
Wäre übelst geil. Und ja. Ich finde, wie gesagt, der hatte mit 96 noch nichts am Hut. Ist ursprünglicher Bremer, ne? War da als Nachwuchsscout ursprünglich und der ist da groß geworden, ne? Im Scouting. Und hat es dann geschafft zum Sportdirektor und technischem Direktor bei West Ham etc. Und der kommt nämlich genau daher, also junge Spieler zu scouten. Der hat seine ganze Karriere darauf aufgebaut. Deswegen finde ich das übelst interessant. Und mit 46 Jahren trifft er genau diesen Punkt der Erfahrung, die er schon sehr lange hat, aber trotzdem kein Boomer, der irgendwie nicht mehr weiß, was den jungen Spielstil ausmacht. Mhm. Und deswegen sehr interessant.
Steigen. Ja, ist halt die Frage, ne? Sky hat den ins Spiel gebracht. Sky hat eigentlich immer ein ganz gutes Näschen, muss man sagen, ja. Mittlerweile. Aber weiß ich jetzt auch wieder gar nicht, was jetzt da dahinter steckt. Zum Abschluss, Freddy Bobic wurde auch noch gespielt. Ich mag Freddy. Ich finde, Bobic ist ein geiler Typ. Der hat eine geile Saison für uns damals gespielt, hat sich beim Jubeln die Schulter ausgekugelt, ist ein positiv verrückter Kerl, hat aber jetzt auch sehr viel verbrannte Erde hinterlassen bei den Vereinen, wo er war und ist ja aktuell bei Legia Warschau sogar noch unter Vertrag. Mhm. Also Finger weg. Das sehe ich nicht. Der ist auch, der wird auch, glaube ich, nicht mit der Vereinssituation, wie sie hier jetzt gerade bei uns ist, gut klarkommen. Da sehe ich uns nur wieder vor dem Arbeitsgericht 5 Jahre später.
Ja. Ich glaube, alle Leute, die aus persönlichen Gründen zurück nach Hannover wollen, von denen sollten wir schon mal die Finger lassen.
Genau. Das
sollten ausschließlich sportliche Gründe sein.
Also sagen wir mal so, Tim Steiten finden wir aktuell am interessantesten. Die Konstellation Ralf Becker-Lüftel finden wir auch sehr interessant. Was steckt dahinter? Gibt es da eine Möglichkeit? Das wäre natürlich charmant, weil man es dann einfach intern lösen kann, ohne wieder irgendwelche Verträge noch laufend bezahlen zu müssen und so. Und ich muss sagen, von denen, die dann so, also diese Leute, die hier irgendwie einen Hannover-Bezug haben, finde ich Jörg Schmadtke mit seinem Namen, mit seiner Erfahrung, mit seiner nachgewiesenen Trüffelschwein-Qualität, die er hier schon nachgewiesen hat, und das solltet ihr da draußen alle auch mal nicht vergessen, der hat uns nach Europa geführt mit seinen Transfers, ne? Und hat auch für Wolfsburg gute Transfers geleistet. Die haben auch Champions League gespielt in der Zeit. Also den sehe ich auf 3. Und wir sind mal gespannt, was die Woche jetzt bringt, ob noch neue Namen dazukommen. Ja. Ja, wir wollen jetzt noch mal ganz kurz auf nächste Woche blicken. Also das letzte Heimspiel des Jahres 2025 liegt jetzt hinter uns. Wir haben noch ein Auswärtsspiel vor der Brust, ein sehr weihnachtliches. Wir fahren zum Christkindlmarkt nach Nürnberg runter. Und da erwartet uns wieder eine Traditionsmannschaft, würde ich sagen, ähnlich wie Bochum, eine Traditionsmannschaft, die aber deutlich unter den Erwartungen performt und keinen wirklich guten Fußball spielt, muss man sagen. Sie haben sich etwas gefangen, also Miroslav Klose war ja auch schon fast weg und da haben sie sich jetzt aber wieder ein bisschen gefangen aus den letzten 5 Spielen. 3 Siege geholt, 1 Niederlage, 1 Unentschieden. Man muss dazu sagen, sie spielen jetzt nach unserer Aufnahme noch gegen Schalke 04. Da sollten wir als 96-Fans alle mal sehr aufmerksam hinschauen auf das Spiel, weil ich glaube, da kann man dann ganz gut erkennen, wie Nürnberg dann auch gegen uns nächste Woche spielen wird. Also sie haben jetzt innerhalb von einer Woche 2 echt starke Gegner und da wird sich dann zeigen, was diese Mannschaft wirklich kann. Sie sind in allen Statistiken, das wird euch jetzt wieder nicht wundern, eigentlich schlechter als wir. Ist eine Mannschaft, wo mal beim Ballbesitz die 5 vorne steht. Also sie haben tatsächlich einen durchschnittlichen Ballbesitz von 50%. Also wollen schon etwas mehr den Ball haben als Bochum. Machen auch 1,34 X-Goals im Vergleich. Wir haben den Schnitt von 2,2. Haben 1,4 Gegentore pro Spiel gefangen. Also ich erwarte da eigentlich ein vielleicht mal wieder munteres Spiel mit mehr Toren als jetzt zuletzt. Und was interessant ist, sie können bei uns mithalten, was Dribblings angeht. Also wir sind ja dribbeltechnisch, sind wir ja wirklich die Könige mittlerweile, aber die haben den genau gleichen Dribblingsschnitt wie wir. 20 Dribblings pro Spiel. Interessant. Also könnte ein ansehnliches Spiel werden. Bei Nürnberg ist es so, die haben ähnlich wie jetzt Bochum auch schon auch echt ein paar interessante Spieler. Also ich finde, Julian Justwan ist zum Beispiel wirklich ein, ein guter Zweitligaspieler, der sicherlich auch noch in der ersten Liga, so in der unteren Tabellenhälfte ganz gut mitspielen könnte, hat halt auch 8 Scorer jetzt schon nachgewiesen. Der Torjäger ist Raphael Lubach, Verteidiger mit 4 Toren. Also die haben so das Problem, was wir letztes Jahr hatten. Ne? Da hat der Topscorer 4 Tore. Die Topspieler sind aber Adam Markiew im defensiven Mittelfeld, der sehr, sehr gute Zweikampfwerte hat, und Luka Lochoschwili, der Innenverteidiger. Und ansonsten ist für mich, ich weiß nicht, wie das dir geht, ich rede immer wieder hier über ihn, Miroslav Klose ist für mich einfach der Star von Nürnberg, weil der gibt mir einfach immer diese 2014er Vibes. Und ich finde, der ist so gut gealtert und ist immer noch der Miroslav Klose, der er damals auch war. Ein bisschen anders als bei Schweini, den ich echt nicht mehr so gerne sehe, ist Miro Klose ist für mich immer noch ein völlig akkurater Weltmeister. Einfach.
Absolut.
Oder?
Ja, also, Schweini und Oliver Kahn, die brauchen beide auch mal irgendwie einen Modeberater.
Jo.
Die sehen immer aus, ey.
Ja. Und Klose ist der, ich glaube, der könnte sich noch einwechseln und wäre der beste Spieler auf dem Platz.
Ja, ja.
Ne? Also, weil das ist einfach, der ist so gut gealtert.
Ja.
Ist, glaube ich, nicht so. Christoph Kramer hat das letztens bei Copa TS gesagt, dass er nicht gedacht hätte, dass Miro Klose mal Trainer wird, ne? Weil der ist einfach nicht der Typ dafür. Nee, der stimmt, ist so introvertiert, ja. Ne? Der hat, glaube ich, in der Kabine nie wirklich was gesagt. Der hat einfach mit seiner Leistung immer geglänzt. Ja, aber ey, ich sag's dir, wie es ist, Mann, wir müssen das gewinnen. Also, du hattest da ein schlechtes Gefühl, als wir in den Dezember reingegangen sind. Jetzt haben wir nur 2 Punkte gesammelt und Nürnberg ist in allen Werten schwächer als wir. Das wird eine ähnliche Geschichte jetzt wie gegen Bochum. Und da musst du jetzt nochmal eine Schippe drauflegen und dir da jetzt halt den Dreier holen. Ne? Wenn wir jetzt 6 Punkte im Nacken hätten, würde ich jetzt vielleicht hier auch sitzen und sagen, ey, Punkt, nehmen wir aus Nürnberg mit, dann können wir zufrieden sein. Nee, ich will da gewinnen. Und Startelf stellt sich aus meiner Sicht echt von selber auf. Ich hoffe, dass Nawrocki schnell wieder gesund wird und genug Power hat für dieses Spiel. Dann würde ich ihn nämlich für Okon wieder reinbringen und dann alles so lassen, wie es jetzt war. Und dann hoffe ich, dass es da dann nochmal ein kleines Weihnachtsgeschenk gibt. Ne? Ja. Du fährst hin?
Ja.
Geil.
Ja. Ja, und für alle Mitgereisten ist es dann, glaube ich, auch wichtig, nach so einer Saison sich da nochmal zu beschenken. Ne? Wir schauen nochmal gemeinsam auf den Spieltag, den kommenden. Aber bevor wir das machen, wir nehmen hier am Sonntagvormittag auf und gleich spielt noch Schalke gegen Nürnberg. Aus zweifacher Sicht interessant. Einerseits, wenn ihr das Spiel gesehen habt, dann konntet ihr euch schon mal ein bisschen auf Nürnberg vorbereiten, wie die nächste Woche gegen uns spielen werden. Auf der anderen Seite interessant, da Schalke natürlich den Abstand nach oben nochmal ausbauen kann. Gleich spielt zeitgleich noch Elversberg gegen Düsseldorf und Darmstadt gegen Münster. Also Schalke, Elversberg und Darmstadt, das sind eigentlich alles unsere direkten Konkurrenten. Die können jetzt natürlich nochmal den Vorsprung ein bisschen ausbauen. Und deswegen hoffen wir, dass der ein oder andere dort patzt. Wir sind gespannt, wie die Spiele ausgehen. Und jetzt kommen wir auch nochmal zum nächsten Spieltag. Da startet auch Paderborn gegen Darmstadt. Wie eben gesagt, beide brauchen jetzt nochmal die Punkte, um sich oben irgendwie abzusetzen. Das ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Zeitgleich spielt die alte Dame gegen Arminia Bielefeld in Berlin. Auch irgendwie ein sehr geiles Spiel, Freitagabend im Olympiastadion. Hertha gegen Bielefeld, schöner Klassiker. Genau, am Samstag spielt dann noch Bochum gegen den KSC, Düsseldorf gegen Fürth, Lautern gegen Magdeburg, geiles Spiel, und Kiel gegen Dresden. Und Sonntag sind wir dann dran, spielen auswärts um 13.30 Uhr in Nürnberg. Münster spielt zu Hause gegen Elversberg und Schalke gegen BS. Das heißt, der Sonntag wird auch wieder sehr, sehr spannend, einerseits für uns, als auch mit den anderen Spielen tabellarisch. Wir hoffen einfach, dass die anderen sich nicht beschenken, die da oben mitspielen, wir uns nächste Woche beschenken lassen, um da einfach den Anschluss nicht zu verpassen. Und genau, der kommende Spieltag.
Ja, geil. Und dann ist die Hinrunde ja tatsächlich schon um.
Ging schnell,
und,
ne?
Ging super schnell.
Und ich bin so heiß auf die...
Sehr intensive Zeit gewesen jetzt.
Die Winterpause und Transfer und Entscheidungen.
Und die Rückrunde wird glaube ich, gut für uns.
Ja.
Ganz kurz zum Ausblick, bevor wir zu den Hörerfragen kommen. Also wir werden nach Nürnberg nochmal eine Christmas-Folge für euch aufnehmen, bevor wir dann mal eine Woche Festtagspause machen.
Ja.
Wir werden das Nürnberg-Spiel für euch besprechen und haben dann noch so ein paar Jahresabschlussthemen für euch mit dabei. Könnt ihr euch drauf freuen. Mal gucken, ob der frisch gebackene Papa dann auch wieder an Bord ist. Du hattest ja in der letzten Woche schon so ein bisschen auf diese Markus-Mann-Nachfolge abgeschielt mit deiner Hörerfrage, ne?
Genau. Und dazu hatten wir euch bei Instagram gefragt. Henne hatte das ganz schön Gerüchte dribbeln genannt und hatten euch dann drei Fragen gestellt. Zum einen, wer ist für euch am ehesten der geeignete starke Mann, wenn unser Markus Mann gehen sollte? Hatten wir euch vorgeschlagen, Ralf Becker, Schmadtke, Hecking und Bobic. Relativ eindeutig waren es nicht Dieter Hecking und Freddy Bobic mit 59%. Auf Platz 2 war dann Ralf Becker mit 27% und ganze 49% waren für Jörg Schmadtke. Das heißt, wir bleiben gespannt, wie es da ausgeht um die Causa Schmadtke und Becker und halten euch da auf dem Laufenden. Gerüchte Dribbel Nummer 2 war die Frage, wer sollte unter einem starken neuen Mann mit an den Transfers schrauben. Und da haben 24% gesagt Ralf Becker, 27% Max Lüftl und Ben Manga waren 8%, Sergio Pinto mit 41% auf Platz 1. Und sehr spannend war die Frage nach unserem Ex-Eurostar Sergio Pinto, sehr ausgeglichen. Mit 2% Punkten geführt hat tatsächlich die Antwort alte Liebe aufwärmen, eher skeptisch. 25% waren jeweils für Europapokal geil und 25% waren auch für romantisch, könnte was werden. Nur 22% waren für nicht unsere aktuelle Kragenweite, bitte nicht. Da war ich überrascht, weil da gab es wirklich nichts Eindeutiges.
Nee, genau.
Aber Pinto scheiden sich komplett die Geister.
Ja, aber finde ich auch, das ist ein super Ergebnis, weil Pinto ist ein verdienter Spieler, ne, und da fällt es schwer, irgendwie rational darüber zu entscheiden.
Absolut.
Ne? Also unsere Hörerschaft ist schon relativ nah bei unserer Meinung. Ne? In der nächsten Woche blicken wir auf das Transferfenster hinaus und deswegen wollen wir euch da schon mal mit reinholen, jetzt mal unabhängig davon, was jetzt gerade rund um Markus Mann los ist, wird natürlich trotzdem jetzt schon hinter den Kulissen überlegt, welche Zutat fehlt noch für die Suppe. Und da fragen wir euch mal, auf welcher Position seht ihr ganz konkret Handlungsbedarf und habt ihr vielleicht sogar ein paar kreative Ideen? Ihr wisst ja, Markus Mann hört uns, Lüftl hört uns und wir würden eure kreativen Ideen hier dann mal nächste Woche mit einfließen lassen, sodass die da auch nochmal von der 96. Minute Community ein bisschen Transfernachhilfe bekommen. Also auf welchen Positionen und fallen euch da vielleicht schon ein paar Namen ein? Haut mal ein bisschen was raus, wir sind gespannt, wir freuen uns ein bisschen zu spekulieren in der nächsten Woche. Bei einem leckeren Spekulatius wünschen wir euch eine gute, vielleicht letzte Arbeitswoche.
Ja.
Lieber Weihnachtsmann Tietz, ich wünsche mir dieses Jahr nichts weiter als einen Dreier aus Nürnberg. Alright, peace, bis nächste Woche. Peace. Ciao, ciao.
Ciao.